Am Donnerstag habe ich die Info gekriegt, dass Tobias Engel nicht kommen kann. Und dann haben wir überlegt, was tun wir, ob wir uns ganz schnell jemanden einladen oder etwas anderes tun. Und dann war da die Idee, wir waren vergangenes Wochenende zu einer Bibelfreizeit in Lötz. Benjamin, Naemi, wir als Familie Anne, viele aus Rostock, Doberan. Und wir haben da eine wunderbare Bibelarbeit gehört, erstmal im Allgemeinen über die Psalmen und dann im Speziellen über Psalm 1. Es war auch noch Psalm 23, aber da war ich nicht mit bei. Am Sonntag, genau, da war ich wieder hier. Und diese PowerPoint-Präsentation wurde ausgearbeitet von einem Bruder, Martin von der Mühlen. Der ist Lehrer in Hamburg. Ich habe mit ihm telefoniert, habe ihn gefragt, ob wir das verwenden dürfen. Und er hat das sehr freudig zugesagt. Er hat gesagt, er freut sich, wenn das auch weiterverwendet wird. Ich habe mir das die letzten 2-3 Tage ganz oft angeguckt, mir auch den Ton habe ich sogar auf dem Handy, den habe ich gestern beim Umgraben mehrmals gehört. Es hat mich selber sehr bewegt. Also es ist eine Sache, die man nicht in die Menge hineinspricht zu anderen, sondern auch zu sich selber. Ich muss noch zur Einleitung ein paar Worte sagen. Die Psalmen bezeichnet Martin Luther als die kleine Bibel in der Bibel. Alle Themen der Schrift werden nochmal aufgenommen und im Kleinen erläutert. Und der Psalm 1 ist die Einleitung, wie eine Gebrauchsanweisung. Wenn du das Buch der Psalmen lesen willst, wenn du die Bibel lesen willst, brauchst du einen Schlüssel. Und er hat das hier auf wunderbare Art und Weise auch grafisch dargestellt. Jetzt habe ich hier was Schönes Technisches. Psalm 1 wurde von Esra. Esra war hoher Priester in Jerusalem zur Zeit, als sie wieder aufgebaut haben. Ach so, das Mikro, ja. Vermutlich von Esra geschrieben. Unter Leitung des Heiligen Geistes natürlich. Das Eingangstor zum Buch der Psalmen. Beim Lesen des Psalmes, was wir gleich tun, kann man sich selber schon mal die Frage stellen, um was geht es da eigentlich? Wie ist der Psalm unterteilt, eingeteilt? Ihr braucht nicht unbedingt mitschreiben. Also jeder, der das haben möchte, wir können, Benjamin hat die CD, ich habe sie auch, wir können das vervielfältigen, wie wir möchten. Wir lesen den Psalm einmal. Glückselig, gesegnet der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gesetzlosen und nicht steht auf dem Wege der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitze der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Und er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Oh, mal zu weit, ne? Nicht so die Gesetzlosen, sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind dahin treibt. Darum werden die Gesetzlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gesetzlosen Weg wird vergehen. Soweit der Psalm. Sind nur 6 Verse, er ist sehr kurz. Aber es steckt unglaublich viel drin, wenn man tiefer darüber nachsinnt. Im Urtext soll wohl die Pluralform stehen. Gesegnet steht bei Luther, in Elberfelder steht wohl Segnungen gesegnet. Pluralform bedeutet, es ist nicht nur eine Sache, sondern der Schlüssel zu allen Segnungen. Alle Segnungen, die Gottes Wort enthält. Und der Schlüssel geht eigentlich los im Vers 2. Im Vers 1 wird die Negativvariante genannt und im Vers 2 die Positivvariante. Diesen Schlüssel hat in der Hand, diese Segnungen zu Wer seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Und der liebe Bruder sagte, eigentlich sind wir an dieser Stelle fertig. Das ist schon der Schlüssel. Wer hat Lust am Gesetz des Herrn? Wem macht es Freude? Wer liest es? Wer denkt darüber nach? Wer will es überhaupt noch hören? Das ist der Schlüssel, wenn wir Gottes Wort lesen und darüber nachdenken und es in unser Leben überfließen lassen. Es beginnt immer alles mit dem Wort Gottes. Im Garten Eden, Adam und Eva, sie hörten die Stimme Gottes, der im Garten wandelte. Wie das im Garten Eden ausgeht, wissen wir. Sie haben nicht auf Gott gehört, sie haben sich anders entschieden. Und es hatte gewaltige Folgen, gewaltige Folgen. Sie sind rausgeworfen worden, die Sünde war in der Welt, der Tod war in der Welt, Krankheiten, Leid, der Fluch der Arbeit, der Fluch der Schmerzen beim Gebären, gewaltige Folgen, nicht auf Gott gehört. Als Mose dem Volk das Gesetz gibt, geht es auch wieder um die Stimme Gottes. Wenn ihr darauf hören werdet, werde ich euch segnen. Ihr kommt in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Ich werde eure Feinde von euch abhalten. Ihr könnt in Frieden leben, wenn ihr auf meine Stimme hört. Wir wissen alle, in Chronik und den Bücher der Könige, ganz oft tun sie es nicht und die Folgen sind gigantisch. Es passieren viele schlimme Dinge. Das Volk wird zerstreut, sie werden geschlagen, Jerusalem wird niedergebrannt, viele schlimme Dinge passieren. Vielleicht noch einmal zurück, auch bei Noah. Gott spricht und die Menschen hören nicht. Und er kann es nicht mehr ertragen und es geschehen schlimme Dinge. Bei der Bergpredigt im Neuen Testament tut Jesus seinen Mund auf und lehrt und spricht. Glückselig, also immer das Gegenteil von diesen ganzen schlimmen Dingen. Glückselig sind die, die darauf hören. In der Offenbarung, ganz am Ende der Schrift. Die lesen im Wort Gottes, die hören und die Worte der Weissagung bewahren. Also es ist nicht nur ein Lesen und oder Hören, sondern auch im Herzen bewahren. Es Wirklichkeit werden lassen. Darum geht es. Man kann jetzt wirklich sagen, die Annahme oder das Verwerfen des Wortes Gottes entscheiden über Leben und Tod, über Segen und Fluch. Denn Gottes Wort ist der Schlüssel dazu, den Weg überhaupt zu finden ins ewige Leben. Die nachfolgenden 149 Psalmen sind Beispiele und Belege für diese Aussage und bilden einen Abriss, einen Überblick über alle möglichen Lebenssituationen der Menschen, die das geschrieben haben. König David hat viele Psalmen geschrieben, in größter Not, in Dank. Es ist das Gebetbuch der Bibel. Muss ich gar nicht viel zu sagen, ne? Selig ist der, glückselig, wer seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Wer hat Freude daran oder ist es eine Last? Es gab einen Schriftsteller, Sir Walter Scott. Ich selber habe von ihm nichts gelesen. Ich habe mir sagen lassen, dass der Ivanhoe geschrieben hat, so einen historischen Roman. Ritter der Tafelrunde, Robin Hood hat er wohl geschrieben. Als der an seinem Lebensende im Bett lag und lag im Sterben, sagte er zu seinem Diener oder ältesten Sohn, da steht nicht genau fest, wer das war, bring mir das Buch, das Buch. Und weil er selber ein reicher Mann war und ganz viele Bücher besaß, war demjenigen, dem er das sagte, nicht ganz klar, welches Buch er denn meinte wohl. Ob er sein Erstlingswerk nochmal in der Hand halten wollte oder sein erfolgreichstes Buch. Nein, er meinte das Buch. Es gibt nur ein Buch, das den Weg ins ewige Leben weist und er war sich dessen bewusst, dass sein Leben zu Ende geht und alles andere nicht mehr zählt. Jetzt gibt es eine Einteilung in diesem sehr kurzen Psalm. Verse 1 bis 3, der Gerechte, 4 bis 5, der Ungerechte, der Gesetzlose Und im Vers 6 wird es nochmal zusammengefasst und gegenübergestellt, diese zwei Varianten. Vers 1: Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gesetzlosen, der nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitze der Spötter. Das sind diese negativen Sachen, Rat der Gottlosen. Wie das Lied auch, wir haben es gestern ganz oft gehört, wohl dem, der nicht wandelt, ist auch im Internet vorhanden. Man könnte jetzt meinen, der Vers 2 müsste die gleichen Sachen nochmal aufgreifen und es nochmal umdrehen, ins Positive verwandeln. Aber das wird gar nicht für nötig gehalten, weil wer nicht wandelt im Rat der Gesetzlosen, nicht steht, bei dem ist das automatisch. Es ist ein Automatismus, dass er den anderen Weg wählt. Deswegen muss es nicht gesondert erwähnt werden. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Da wird das Positive begründet, warum er das nicht machen will. Warum will er nicht im Rat der Gesetzlosen stehen? Warum gehört er nicht zu den Sündern? Weil er Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt. Oh, Mensch du, das Ding ist schneller als ich. Warte mal, waren wir jetzt hier? Nee. So, es sind zwei Wege, die ständig miteinander kollidieren, sich berühren. Wir selber kennen das auch. Wir sitzen jetzt am Sonntag hier in der Gemeinde, versuchen uns auf Gottes Wort zu konzentrieren, das auch aufzunehmen. Und aber spätestens morgen sind wir wieder im Leben und wir haben Nachbarn, wir haben Freunde, wir haben Arbeitskollegen und das sind lange nicht alles Christen. Also wir kommen damit automatisch in Berührung, wir kommen nicht drum herum, wir stehen mitten in dieser Welt. Aber die Frage ist, wie weit lasse ich mich davon gefangen nehmen, wie weit begebe ich mich selbst hinein? Und ich für mich selber habe mir auch die Frage gestellt, welche Rolle spiele ich für meine Umwelt? Bin ich jemand, der Menschen Gott näher bringt? Oder bin ich jemand, der einfach nichts bedeutet? Oder bin ich vielleicht sogar jemand, der ein Negativbeispiel ist? Wer bin ich? Bin ich Gottes Reich dienlich? Es gibt im Vers 1 eine Steigerung. Wandeln ist noch Bewegung, also wir bewegen uns auf einem Weg, stehen bleiben und dann hinsetzen. Also wir bewegen uns in dieser Welt, dann stoßen wir auf Dinge, die uns vielleicht faszinieren. Wir bleiben stehen, wir betrachten uns das. Und wenn wir uns erst entschlossen haben, uns hinzusetzen, dann machen wir uns eins damit. Als Beispiel hat der Bruder dort den Lot angeführt. Lot zog mit seinem Onkel Abraham umher. Sie hatten ihre Herden, sie hatten ihre Hirten, sie haben sich da streiten gekriegt. Und Abraham hat in sehr weiser, ruhiger Art gesagt, betrachte dir die Gegend, suche dir etwas aus. Gehst du zu der einen Seite, gehe ich zur anderen Seite. Und Lot hat sich durch den Augenschein leiten lassen. Er hat die grüneren Weiden genommen, die größeren Städte, die besseren Handelsmöglichkeiten, das hat er gewählt. Das steht im 1. Mose, ist da unten noch angegeben, die Bibelstellen. Im Kapitel 13 zeltet er bis Sodom. Also er wohnt immer noch im Zelt mit seinen Hirten zusammen und macht seine Arbeit. Aber er hat schon mal ein Auge voll genommen, sag ich mal. Im Kapitel 14 wohnt er schon in Sodom. Sind ja viel bessere Handelsmöglichkeiten, sind ja so nette Leute, die sind ja so weltoffen. Und 5 Kapitel weiter sitzt er im Tor Sodoms. Das heißt, er bekleidet ein öffentliches Amt. Er ist Teil der Maschinerie. Inwieweit er sich in die Sachen mit hineinziehen lassen hat, sagt die Schrift nicht. Jetzt können wir noch mal kurz gucken, was macht Abraham in der Zeit? Abraham bleibt in dem augenscheinlich schlechteren Land, in der Wüste. Er bleibt bei seiner Arbeit. Er glaubt weiterhin, dass die Verheißungen sich erfüllen. Er glaubt an Gott weiter. Dann kommt diese Sache, wo die zwei Engel und der Herr steht in der Schrift, also der Herr selber und zwei Engel kommen zu Besuch bei Abraham. Er bewirtet sie und sie reden miteinander und dann kommt dieser Handel, wo Abraham mit Gott ringt um diese Städte. Die Engel sagen ihm, dass diese Städte, die Sünde schreit zum Himmel und sie werden vernichtet. Und Abraham weiß natürlich, dass sein Neffe dort wohnt und er hat Angst um ihn und er bittet Gott, verschone ihn. Wir kennen das alle. Für mich war gleich die Frage, inwieweit ringen wir umeinander? Wo bitten wir füreinander? Auch wenn jemand in Situationen geraten ist, die augenscheinlich nicht gut für ihn sind. Dann gehen die zwei Engel, die Boten Gottes, gehen dann in diese Stadt. Wir alle wissen, was dort passiert. Lot nimmt sie auf. Sie stellen sich vor, also er weiß, es sind Boten Gottes und er nimmt sie auf. Er beschützt sie vor der Menge. Also an dieser Stelle muss er nochmal eine Entscheidung treffen. Ob er den Boten Gottes glaubt, dass tatsächlich eine Vernichtung bevorsteht, oder ob er sagt, na, was ihr mir erzählt, ne, es geht mir hier so gut, ich wohne hier in einer schicken Stadt, ich verdiene groß Geld. Also er hat nochmal eine Chance zur Umkehr erhalten. Gott tritt nochmal an ihn heran und sagt, komm jetzt raus, es ist kurz vor Ende. Und alles, was sie sich erworben haben, muss da bleiben. Und sie müssen gehen, schnell. Und sie sollen sich nicht umdrehen. Und seine Frau dreht sich doch um und wir wissen, sie erstarrt und ihr Leben endet an der Stelle. Ich habe als Vergleich sofort im Kopf gehabt, wer seine Hand legt an den Pflug und schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Diesen Vers habe ich das erste Mal verstanden. Wer das neue Leben mit Jesus beginnt und trauert dem Alten nach und fällt immer wieder hier zurück in den alten Lebenswandel, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Lot wird gerettet, weil er hört, weil er geht. Er geht einfach. Er ist gerettet wie durchs Feuer, sag ich. Dann ist er mit seinen beiden Töchtern im Gebirge und an dem, was dort geschieht, kann man gerne nachlesen, will ich jetzt nicht ausführen, erkennt man, dass er auch in der Erziehung seiner Kinder nicht unbedingt das Allerbeste getan hat. Es sieht zumindest so aus. Und doch hat er Gott nie ganz losgelassen und hat die erneute Chance bekommen. Soweit zu Lot. Glückselig ist der Mann, der nicht im Rate der Gesetzlosen ist. Und hier ist auch eine Steigerung zu erkennen. Erst kann es vielleicht, also unter dem Gesetz Gottes ist jemand nicht, aber er mag moralisch noch hochstehend sein. Also ich kenne auch tatsächlich einige Menschen, die keine Christen sind, die für mich eine gewisse Ehre haben, die sich moralisch gut verhalten. Und doch gehören sie nicht zu Gott. Der Weg zur Sünde ist sehr kurz, weil sie gar nicht wissen, was Sünde ist, weil sie es gar nicht erkennen, was Sünde ist. Wenn sie es dann doch erkennen, dann hat man die Varianten, zwei Stück wieder, ich kehre um oder ich treibe meinen Spott über Gottes Wort und ich sage, es ist keine Sünde, es ist nicht so schlimm, es stimmt heute nicht mehr oder wie auch immer. Und dieser Spott über Gottes Wort ist die größte Steigerung, die hier möglich ist. Die Lust am Gesetz des Herrn ist nicht eine Freude, die einfach so da ist. Es ist eine Aufforderung. Eine Aufforderung. Habe Lust. Wie kann man befehlen, habe Lust? Man kann mit Disziplin erreichen, dass man sich Zeit nimmt für Gottes Wort, dass man es liest. Und wenn man dann erlebt, was es an einem ausrichtet, entsteht Lust. Sinnen, Murmeln, haben wir alle ein bisschen gelächelt, weil das der Vergleich mit den kleinen Kugeln sofort da ist. Aber es ist natürlich viel mehr. Ich musste an Maria denken, die die Worte des Engels in ihrem Herzen bewegte, hin und her bewegt. Und es ist noch mehr. Murmeln bedeutet, wir reden miteinander darüber. Wir reden miteinander darüber. Worüber reden Ehepaare, Freunde? Interessiert es uns noch, was Gott von uns möchte? Versuchen wir herauszubekommen, was das Richtige ist? Worum drehen sich unsere Gespräche nach dem Gottesdienst? Murmeln, ja. Und das mit der Zeit, das hier ist ein Bild, das sieht erstmal ein bisschen chaotisch aus. Aber wenn wir unseren Tagesablauf mal so betrachten, ich habe ja nun eine Arbeit, wo ich nicht am Rechner viel sitzen muss, aber wir sind dauerbeschäftigt. Das Radio dudelt, der Fernseher ist an, ich habe Nachbarn, die haben 5 Fernseher im Haus und es läuft ständig, nebenbei ist der Rechner noch an und Radio auch noch und bei einer 5-köpfigen Familie sitzen sie in 5 verschiedenen Zimmern und keiner redet mit dem anderen. Und zu einem Teil kenne ich das auch, muss ich so sagen. Wo ist die Zeit, wo man gemeinsam über Gottes Wort nachsinnt? Sind wir so diszipliniert und machen das? Oder gucken wir nach der Arbeit, die uns den ganzen Tag gefordert hat, gucken wir abends noch einen Film zur Belohnung, der uns noch wieder woanders beschäftigt. Der Bruder dort in Leutz hat gleich den Bösen noch wieder mit ins Spiel gebracht, der verhindern will, dass wir Gottes Wort lesen. Gottes Wort ist der Weg ins Reich Gottes. Und dort sollen wir nicht ankommen. Das ist der Wille des Teufels. Und es ist egal, was er dafür benutzen muss. Hauptsache, er erreicht dieses Ziel. Die Mittel können sehr unterschiedlich sein bei uns. Der Bruder dort sagte, dass er für viele Dinge gar nicht empfänglich ist. Das wird bei ihm keine Wirkung haben. Aber jeder von uns hat seine Schwachstellen. Und diese Schwachstellen kennt der Teufel und nutzt sie. Das ist bei jedem anders. Das kann man auch für keinen anderen sagen, das muss jeder alleine überlegen. Was bringt mich davon ab, Gottes Wort zu lesen, darüber zu sinnen, mit meinem Partner darüber zu reden? Was bringt mich davon ab? Jetzt kommt der Vergleich mit einem Baum. Derjenige, der in Gottes Wort verwurzelt ist, ist wie ein Baum an Wasserbächen. Wir haben, als wir Gemeindeausflug hatten, diese Ich-Bin-Worte gehabt. Jesus sagt, er ist das lebendige Wasser. Dieses Wasser ist gemeint, dieser Wasserbach. Wer Gottes Wort aufsaugt, dieses Lebenswasser, der bringt Frucht zu seiner Zeit. Und dessen Blatt verwelkt nicht und alles, was er tut, gelingt. Wir kommen darauf noch zurück. Was das bedeutet, dass alles gelingt, was er tut, das heißt nicht, dass ich nie wieder einen Fehler mache bei einer handwerklichen Arbeit oder nie wieder eine Sünde begehe, das bedeutet das nicht. Aber der nicht verwelkt. Es gibt einen Paralleltext, der fast ähnlich klingt im Jeremia 17. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Und er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Und sein Laub ist grün und im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Was hier dazu kommt, ist, dass er sich nicht fürchten muss, wenn die Hitze kommt. Anfechtungen im Leben, Anfechtungen, Schwierigkeiten, Wer in Gott gegründet ist, schaut weiter nach vorne und guckt nicht nur auf das Hier und Jetzt. Im 1. Mose 49, Vers 22, da spricht Abraham in Ägypten zum Lebensende den Segen über seine Söhne. Jakob wird als Sohn des Fruchtbaums am Quell bezeichnet. Was für ein Segen, gegründet in Gottes Wort. Man könnte jetzt über das Leben Jakobs noch wieder eine gesonderte Predigt halten. Wir alle wissen, dass er widerstanden hat, dass er Gott gehorcht hat, Geduld gezeigt hat und dass Gott ihn reich belohnt hat. Dass er zum Segen geworden ist für sein ganzes Volk. Das wissen wir aus der Geschichte. Jetzt passiert nichts. Warte mal, was ist denn das hier? Das geht viel mehr, schneller. Ich war bei Jeremia. Genau. Ein weiter, bitte. Welche Früchte sind gemeint, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit? Die Bibel gibt uns auch darauf Antwort, welche Früchte gemeint sind, wenn wir nachlesen. Im Galater 5, Vers 22 steht: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Er hat nochmal ganz speziell darauf hingewiesen, dass es eine Frucht ist, eine Frucht mit verschiedenen Wirkungen. Es ist eine Frucht. Man kann nicht sagen, ich nehme die Hälfte der Frucht und die andere Hälfte passt mir nicht. Es ist eine Frucht. Das ist die Wirkung, wenn jemand in Gottes Wort verwurzelt ist. Dass das das Idealbild ist, dem wir immer hinterherstreben werden, das ist mir auch bewusst. Ich bin nicht immer freundlich, bin auch nicht immer liebevoll. Wir, die wir einander gut kennen, wir wissen auch um die Fehler. Aber es ist das, hinter dem wir hinterherjagen sollen, was uns Jesus selber vorgelebt hat. Dann kommt die andere Seite, die andere Seite. Und da werden gar nicht so viele Worte gemacht. Genauso wie es in der Bibel keine langschweifigen Beschreibungen der Hölle gibt, da steht einfach nur nicht so. Diese positiven Sachen, die Wirkungen, die Früchte, nicht so. Es ist nicht da. Was immer über den Gerechten gesagt wurde, gilt nicht so für den Ungerechten. Er hat keine Lust am Gesetz des Herrn. Er sinnt nicht darüber nach. Er ist nicht gepflanzt am lebendigen Wasser. Und er hat keine dauerhafte Frucht. Nicht so. Im Jeremia gibt es wieder einen Vergleichstext. Und er wird sein wie ein Entblößter in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Orten in der Wüste wird er wohnen in einem salzigen und unbewohnten Land. Ist kein freundliches Bild, ne? Man kann jetzt eine Gegenüberstellung machen. Zwei verschiedene. Gepflanzt, fruchtbar, unverwelklich bleibend, gelingen, beständig im Gericht, Platz in Gottes Gemeinde. Oder der nicht so, dahingetrieben, fruchtlos, verwelkend, vergänglich, kein Gelingen, unbeständig im Gericht, kein Platz in Gottes Gemeinde. Es gibt zwei Wege, wir wissen darum. Gott kennt den Weg des Gerechten, er hat Kenntnis, er hat Interesse am Weg des Gerechten. Und der Weg des Gesetzlosen vergeht spurlos. Es gab viele große Männer auf dieser Welt, die auch viel angerichtet haben, und doch sind sie weg. Die allergrößten. Es gab Weltreiche, die viel größer waren als heute jedes Reich, und jeder Herrscher, jeder Kaiser ist weg. Es steht vielleicht noch irgendwo im Geschichtsbuch in der Ewigkeit ohne Bedeutung. Man könnte jetzt lieblose Schwarz-Weiß-Malerei vorwerfen. Wo sind all die Facetten des Lebens? Wir glauben doch alle an denselben Gott. Viele Wege führen nach Rom, könnte man jetzt anführen. Was macht unser Herr Jesus? Er treibt Schwarz-Weiß-Malerei. Es gibt im Buch der Sprüche, wer es nachlesen möchte, eine Frau Weisheit und eine Frau Torheit, und man kann einer von beiden anhängen. Es gibt in Matthäus 7 das Gleichnis von den beiden Häusern. Der eine baut auf Sand, der andere gräbt tief und stellt sein Haus auf Gottes Wort. Beide bauen ein Haus. Die Häuser mögen von außen vielleicht sogar gleich aussehen. Und doch, wenn die Stürme des Lebens kommen oder spätestens am Lebensende, bricht das eine zusammen und das andere bleibt stehen. Der Unterschied liegt in Gottes Wort. Eine Diakonisse, ich habe den Namen leider vergessen, ich könnte es nochmal nachlesen zu Hause, hat dieses Bild gemalt. Ich habe es auch im Internet schon mal gesehen. Der breite und der schmale Weg. Es ist schlecht zu erkennen, aber, warte mal, hier gibt es noch eine Zusatzfunktion. Warte mal, wie ging das? Benjamin, ich krieg das nicht. Also das breite Tor, was in der Mitte zu sehen ist, da sitzen zwei Götterfiguren rechts und links auf dem Pfeiler. Der eine ist Bacchus und die andere ist Venus. Das sind die Sinnbilder für weltliche Lust und für Vergnügungen. Dann kommt da eine Spielhalle, dann kommt eine Bank, dann da hinten steigt Rauch auf, da ist Krieg. Und auf diesem Weg laufen ganz viele Leute. Und dann ist da rechts diese kleine schmale Pforte. Da muss man auch den Kopf einziehen, wenn man da durch will. Dieses Bild gebraucht unser Herr Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 7. Kann jeder gerne nachlesen. Schwarz-Weiß. Ein Weg nur, der personifizierte Weg. Jesus spricht, ich bin der Weg. Und wir merken, dass sich alles wieder zusammenschließt, dass dieser Psalm 1 Teil eines großen Ganzen ist, dass in ihm das Evangelium eingebettet ist. Dieser Weg im Psalm 1 ist eine Person. Wir kennen diese Person. Die ersten Christen in der Apostelgeschichte wurden bezeichnet, die des Weges waren. Damals, in der Zeit der Urgemeinde, als Jesus noch nicht lange weg war, war es für die Menschen noch Realität, dass er tatsächlich auf dieser Welt war. Was für uns schon fern ist und Glauben erfordert, war damals auch für die Ungläubigen Realität. Sie wussten, viele haben es gesehen, dass Jesus gekreuzigt wurde, haben die Wunder erlebt. Und die Christen waren auf dem Weg, Jesus hinterher. Nehmt auf euch mein Kreuz und folgt mir nach. Und jetzt schließt sich der Kreis richtig. Dort ist dieser Baum gepflanzt an Wasserbächen und dahinter ist schematisch das Kreuz zu sehen. Jesus hat es uns vorgelebt. Er ist dieser Mann, glückselig, der nicht wandelt im Rat der Gesetzlosen. Jesus hat sich den Sündern, den Zöllnern genähert. Er hat aber niemals mitgemacht. Er hat mit Zöllnern zusammengegessen. Er war bei Zachäus im Haus. Er hat mit der Ehebrecherin gesprochen. Aber er hatte keinen Anteil daran. Wir haben in der Textlesung vorhin gehört, was haben die Menschen Gottes im selben Joch zu ziehen wie die Ungläubigen? Nein, das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Jesus selber hat es vorgelebt, er war mitten in dieser Welt, er selber hatte Lust am Gesetz des Herrn. Er hat über sein Gesetz nachgesonnen, Tag und Nacht. Er hat es erfüllt. Er war gepflanzt an den Wasserbächen, das lebendige Wasser. Er hat Frucht gebracht. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mir ganz wichtig ist. Und alles, was er tut, gelingt. Jetzt könnte man als Spötter sagen, ja, er wurde gekreuzigt, er ist gestorben. Und doch, genau darin ist Gottes Plan gelungen. Genau darin ist Gottes Plan gelungen, dass er am Kreuz gestorben ist, weil er alle Schuld, die wir getan haben, auf sich genommen hat. Ich habe sofort den Vergleich mit dem Weizenkorn im Kopf. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bringt es keine Frucht. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es erhalten. Wer sein Leben weiterleben will, so wie vor seiner Bekehrung, wird es verlieren. Und dieses Bild, das können wir mal ein bisschen auf uns wirken lassen. Dieser eine Mann ist die Erfüllung des Gesetzes. Er selber ist das Wort Gottes. Er ist das lebendige Wasser. Er ist der Weg und er ist der Schlüssel zu den Seligkeiten und zu dem Buch. Und wir merken, alles hängt zusammen. Es lässt sich nicht voneinander trennen. Und wie wir bei Lot gehört haben, es besteht immer die Möglichkeit, solange diese Gnadenzeit währt, umzukehren, sich retten zu lassen. Amen.